Wenn Wehrlein sich damals für die rechte Seite entschieden hätte, dann wären wir beide definitiv mausetot gewesen. Da waren Per, Mats und Jerome einfach besser und das war mein Sechser im Lotto.
Das Feiern mit der Mannschaft, die Kabine, das sind ja auch wieder soziale Beziehungen. Und am Ende ist es dann ja vielleicht das, was uns wirklich glücklich macht, die Beziehung zu anderen Menschen.
Würde ich hundertprozentig so unterschreiben.
Der 27. Mai 2014. Eine kurvenreiche Bergstraße im Passaiertal in Südtirol. Der Motor brummt, die Reifen greifen die enge Asphaltstrecke. An diesem Tag erlebt nicht nur der DFB etwas Besonderes. Eine PR-Aktion mit Mercedes-Benz verleiht dem Trainingslager der Nationalmannschaft einen Hauch von Formel 1. Die schmale Straße von St. Martin nach Prantach ist extra für dieses Event gesperrt. Im vorderen Auto sitzt Nationalspieler Julian Draxler auf dem Beifahrersitz, während Formel 1-Pilot Nico Rosberg den Mercedes steuert. Direkt dahinter folgt ein zweites Fahrzeug. Am Steuer der 19-jährige DTM-Fahrer Pascal Wehrlein, neben ihm unser heutiger Gast Benny Hövedes. Was dann passiert, wird Teammanager Oliver Bierhoff sich in seinen schlimmsten Albträumen nicht ausgemalt haben. Es sind Sekunden, die alles verändern und einen Schatten auf die kommenden magischen Wochen werfen werden. Plötzlich eine winkende Gestalt am Straßenrand. Bremslichter flammen auf. Rosberg tritt hart auf die Bremse. Direkt dahinter versucht Wehrlein auszuweichen, doch es gibt keinen Platz. Der Wagen reißt nach links, kracht in eine Hauseinfahrt. Ein dumpfer Aufprall. Ein Körper prallt gegen die Windschutzscheibe. Ein Mann stürzt zu Boden. Stille. Dann Schreie. Türen werden aufgerissen. Chaos. Menschen in Panik. Ein Blick auf den Asphalt. Zwei verletzte Personen. Einer von ihnen, ein 63-jähriger Urlauber aus Thüringen, schwer getroffen, bis heute pflegebedürftig. Cut. Nur 11 Tage später. Sonne. Brasilien, Campo Bahia, die Palmen wiegen sich im Wind, das Meer glitzert, Vuvuzelas dröhnen, ein Paradies. Aber es bleibt keine Zeit, das Erlebte zu verarbeiten. Der Fokus liegt auf dem Turnier. Ein ganzes Land sehnt sich nach dem 4. WM-Titel. Hövedes, als ehrlicher Malocher bekannt, trainiert, spielt, kämpft, funktioniert. Und das in allen 7 WM-Spielen von der ersten bis zur letzten Minute auf einer Position, die er vorher nie bekleidet hat. Knapp 7 Wochen nach dem Unfall, am 13. Juli 2014, WM-Finale. Hövedes trifft den Pfosten, Verlängerung. Mario Götze erlöst mit seinem Treffer eine ganze Nation. Am Ende dieses Abends reckt Benny den WM-Pokal in den Nachthimmel von Rio de Janeiro. Mission completed. Deutschland im Freudentaumel. Momente für die Ewigkeit. Doch sind das wirklich die einzigen Bilder, die bei ihm hängen geblieben sind? Wir, oder besser gesagt Turit und Fabi, möchten mit dem Mann sprechen, der im Sommer 2014 vermutlich die extremste Phase seines Lebens durchlebte. Von einem folgenschweren, traumatisierenden Unfall bis hin zum größtmöglichen Titel, den ein Profifußballer erreichen kann. Und das alles innerhalb von nur 47 Tagen. Ich bin Philipp Fleiter und mache unter anderem die Podcasts Verbrechen von nebenan und Dieser eine Moment. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge. Benny Hövedes, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen zu Seitenwechsel.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Hallo.
Hey Benny, bevor wir reinstarten, danke nochmal an Philipp Fleiter fürs Vorlesen dieser Story.
Hat der Mann für eine Stimme.
Das hat der Mann für eine Stimme, oder?
Wunderschön. Ja.
Also wenn ihr mehr davon hören wollt, von dieser Stimme, hört gerne den Podcast rein.
Kurze Werbepause.
Fabi, weißt du eigentlich, was meine beste Entscheidung der letzten Monate war?
Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
Und zwar mein Auto abzugeben, denn mit dem Fahrrad ist es viel entspannter, durch die Stadt zu fahren.
Du mit dem Fahrrad?
Naja, okay, du hast mich erwischt. Ich fahre E-Bike, so ein bisschen faul bin ich nach meiner Karriere ja schon geworden. Und dafür ist unser heutiger Partner Sushi Bikes der perfekte Begleiter. Das ist nämlich das Fahrrad unter den E-Bikes. Das ist natürlich erstmal ein super cooler Slogan, aber er hält auch, was er verspricht. Das Ding sieht nämlich aus wie ein klassisches Bike, fährt sich auch so, nur eben mit E-Antrieb.
Und dann guck mal, dann sieht man ja nicht mal richtig, dass du wirklich ein bisschen faul geworden bist.
Stimmt, und das Ganze sieht auch noch super clean und stylisch aus und ist auf das Wesentliche reduziert und wiegt sogar auch nur 17 Kilo. Selbst ich kriege das Teil in den Keller getragen.
Ja, die beiden neuen Modelle, das Marquee 3.0 Plus mit Diamantrahmen und das California Roll 3.0 Plus, das ist der Tiefeinsteiger, die kommen beide mit allem, was du so brauchst. Montierte Schutzbleche, Ständer und für alle, die auffallen wollen, gibt's jetzt auch noch eine frische Farbe. Matcha. Klingt fancy, sieht auch so aus.
Ja, das wäre doch was für dich, oder? Und das Beste daran, das Teil kostet nur 1.499 Euro, also deutlich günstiger als viele andere E-Bikes da draußen. Es ist fair produziert in Europa mit Standardkomponenten, die easy zu warten sind, also perfekt für alle, die keinen Bock auf komplizierte Technik haben. Und weil du uns hier gerade zuhörst, gibt es sogar noch was obendrauf. Mit dem Code Seitenwechsel-50, Seitenwechsel groß geschrieben, natürlich mit Doppel-K, sparst du 50 Euro beim Kauf.
Und im April gibt es sogar noch 100 Euro Vorbestellerrabatt für dein Sushi-Bike 3.0 Plus obendrauf. Du sparst also 150 Euro und zahlst nur noch 1.349 Euro.
Einfach auf sushi-bikes.com vorbeischauen, Bike aussuchen, Code eingeben und losradeln, so wie ich. Mehr Infos gibt's noch in den Shownotes. Aber ja, Benni, wie gesagt, schön, dass du hier bist. Was macht das mit dir, diesen Moment nochmal jetzt so intensiv nachzuerleben?
Ja, ein gewisses Unbehagen löst es immer noch aus, würde ich behaupten. Ich habe die ganze Geschichte nochmal anders aufgerollt, als ich nochmals vor Ort war und für die ARD eine Dokumentation gedreht habe. Und da ist es mir tatsächlich nochmal wie so ein Schauer über den Rücken gelaufen, als ich am Unfallort war und als ich nochmal gesehen habe, wie knapp das wirklich war und was das bedeutet hätte, wenn Wehrlein sich damals für die rechte Seite entschieden hätte und das hätte den Abgrund bedeutet und dann wären wir beide definitiv mausetot gewesen.
Ja, ich finde es auch extrem krass und das muss schon ein krasser Moment für dich gewesen sein, auch nochmal an diese Stelle zurückzukehren dann, oder?
Also ich habe gedacht, dass ich das einfacher wegstecke und einfach so mitnehme nochmal, aber als ich dann wirklich da stand und dann nochmal darüber gesprochen wurde und auch die Bilder nochmal in meinem Kopf entstanden sind, war das schon wirklich heftig, weil das war ein sehr, sehr harter Unfall, wo ich zwar beteiligt war, aber irgendwie dann auch unbeteiligt war, weil ich einfach nur als Beifahrer mitgefahren bin. Und ich hatte schon auf dem Hinweg kein gutes Gefühl, weil wir sehr schnell waren. Wir sind hochgefahren, da waren wir das vordere Auto, haben oben auf dem Berg gedreht und waren dann das hintere Auto und der Abstand war kurz und Wehrlein hat das perfekte Fahrmanöver ehrlicherweise hingelegt. Also hat uns davor bewahrt, irgendwie Schaden davon zu nehmen. Wäre beides nicht gut ausgegangen, wären wir rechts runtergefahren, wäre es doof gewesen. Wären wir hinten drauf geknallt, bei dem Tempo wäre es auch nicht gut gewesen. Hm. Dass da jemand steht, das konnte er nicht riechen. Also beide Personen haben wir nicht sehen können. Da wir den vollen Fokus oder vor allen Dingen ja eher nur auf der Strecke hatte und die Leute standen zwar vor der Absperrung, aber auch nicht direkt auf der Straße, sondern auf so einer Auffahrt. Und das war für uns aber nicht ersichtlich.
Ihr seid ja dann auch direkt ausgestiegen und habt euch das Ganze auch ein bisschen von außen dann angeguckt. Ich stelle mir das, also ich glaube, mein erster Impuls wäre so erstmal Familie anrufen. Ich brauche irgendwie Halt, ich brauche eine Stimme, die vertraut ist. Wie war es bei dir? Ähnlich oder?
Ich bin erstmal aus dem Auto rausgetaumelt, also wirklich getaumelt, weil ich auch vollkommen aufgelöst war. Ich konnte keine Sekunde daran verschwenden, dem Unfallopfer zu helfen, erste Hilfe zu leisten, war ich nicht dazu in der Lage. Ich bin rausgetaumelt und das Hotel angrenzend davon war das Flatterband, wohinter halt die Hotelgäste und auch die Frau von dem Unfallopfer stand. Und das war so, da habe ich mich dann irgendwie hinter so eine Wand gestellt und habe am ganzen Körper gezittert. Und habe dann die anderen Leute natürlich die ganze Zeit schreien hören und es kamen die ersten Leute von Mercedes da runtergelaufen und wollten wissen, was passiert ist und so weiter und es war sehr wild. Dann kam auch relativ schnell der Helikopter und der Rettungswagen. Da haben wir dann nachher schon mitgeholfen, das Opfer dann auch zu verladen und so. Aber die Zeit dazwischen verging ehrlicherweise wie im Flug und war Ja, war verrückt.
Nimm uns doch mal mit so in die ersten 24 Stunden oder vielleicht auch ein, zwei Tage danach. Du bist ja dann natürlich irgendwie auch zurück wahrscheinlich zum Team. Wann hat das Team was erfahren, das Trainerteam? Wie hat das Team darauf reagiert? Auch so die öffentliche Reaktion, es wurde ja dann doch auch medial sehr breit getreten. Wie ist das so bei dir angekommen? Also wie waren da die Reaktionen?
Also zum einen, du hast gerade die Familie angesprochen. Ich habe auf der Rückfahrt zum Hotel eine SMS in die Familiengruppe geschrieben und habe gesagt, ich hatte gerade einen Autounfall, mir geht's gut, nur damit ihr das schon mal gehört habt. Ja. Alles Weitere kommt gleich so, damit die irgendwie schon abgeholt waren. Und dann sind wir, Draxler und ich, ins Hotel zurückgefahren und gefühlt haben alle auch in der Lobby unten gewartet. Also es haben auch alle sofort mitbekommen. Es wurde ja entsprechend kommuniziert und Hans-Dieter Herrmann als Teampsychologe stand dann auch natürlich da und hat sofort seine Hilfe angeboten, die ich aber warum auch immer nicht in Anspruch genommen habe. Also ich habe das irgendwie nicht für nötig erachtet in dem Moment. Wahrscheinlich so im Nachhinein betrachtet wäre das die richtige Entscheidung gewesen, aber ich weiß nicht, ob mein Körper mir irgendwie sagen wollte, so, ey, mach das Thema nicht größer als es ist, weil du steckst gerade sowieso in einer sehr intensiven Phase. Weil es bei mir, meine persönliche Phase war ja die, dass ich verletzt war und nicht mal das letzte Bundesligaspiel mitgespielt habe, weil ich noch aus einer Verletzung gekommen bin und deshalb schon auch Sorge hatte, ob ich überhaupt mitkomme nach Brasilien. Dementsprechend war der Stresspegel bei mir sowieso schon hoch und habe mir da Sorgen gemacht, dass ich überhaupt meinen Platz finde in dieser Mannschaft, in dem Kader. Und dann passierte sowas und ich glaube, das war einfach so ein purer Verdrängungsmodus bei mir, wo ich einfach weitergespult habe. Ich hatte aber schon immer, wenn man so einen Wimpernschlag hat, kennt man ja so, dass ich dann diesen Moment bestimmt ein, zwei, drei Wochen hatte, wo der Herr mir in die Windschutzscheibe geflogen ist.
Ja.
Also er ist ja direkt vor mir eingeschlagen und ich habe das dann nur so aus dem peripheren Auge wahrgenommen, dass er sich dann wirklich mehrmals überschlagen hat und dann hinter uns aufgekommen ist. Und das habe ich schon irgendwie ein, zwei, drei Wochen mit mir rumgetragen. Und dann hat das irgendwann aufgehört, weil man dann wirklich so in einem Fluss war in Brasilien.
Aber es ist schon dann auch so, wie ich es von mir auch kenne und wie ich es von anderen auch kenne, erstmal so die Flucht ins Sportliche. Ne? Also erstmal versuchen, egal, also man weiß, es ist was unfassbar Schlimmes passiert und man weiß ja auch, man spürt das innerlich, das belastet mich irgendwo. Mhm. Aber es ist erstmal, ich habe noch eine Aufgabe, ich habe eine Verpflichtung auch und bin mir selbst verschuldet. Also flüchte ich mich jetzt erstmal in meinen Sport, in den Fußball.
Ja, voll. Ich meine, Sport oder Fußball bei mir oder bei uns allen war ja irgendwie so unsere Sportart und für mich war das immer ein super Stressausgleich in jeglicher Hinsicht. Ob man mal Stress zu Hause hatte oder Stress in der Schule oder so, wie auch immer. Sport ist ein wunderbarer Ausgleich. Und ich glaube, dass die Flucht damals in den Sport, in den Fußball, voller Fokus auf Fußball eigentlich was Ähnliches war für mich. Dass ich nicht lange drüber nachdenken konnte und wollte. Und dass ich froh war um jede Ablenkung und ich meine, der Fokus damals auch für mich persönlich war natürlich riesengroß und so hatte ich nicht allzu viel Zeit irgendwie im stillen Kämmerlein zu Hause oder im Bett darüber nachzudenken, was hätte passieren können, wie geht's dem Unfallopfer, was macht das mit mir gerade, sondern ich habe das irgendwie versucht, so gut es geht, auszublenden.
Das Wort funktionieren kenne ich übrigens auch von dir, Fabi. Das ist, glaube ich, in den ersten beiden Folgen von uns auch sehr häufig zur Sprache gekommen, dass man dieses Gefühl hat, auch funktionieren zu müssen. Und bei dir war es ja dann nochmal, also wenn ich mir das nochmal vor Augen führe, dieses Erlebnis, dieser Unfall, du hast dann das Gefühl, auch funktionieren zu müssen. Und ihr fahrt 11 Tage später, fahrt ihr zu dieser Weltmeisterschaft. Du berichtest davon, dass ja manchmal in Momenten dir noch diese Szenen des Unfalls vor Augen kommen. Und dann ein paar Wochen später stehst du als Stammspieler bei der Weltmeisterschaft auf dem Rasen und hast da eine Top-Leistung gebracht, hast dich ja fokussiert. Aber wie hast du es geschafft, dich mental in diese Verfassung zu bringen, nach so einem Unfall dieses Turnier so spielen zu können?
Auf die Frage habe ich keine richtig gute Antwort, weil ich glaube, dass die Rahmenbedingungen, die dort geschaffen wurden, mich schon ziemlich einfach abgelenkt haben. Also die Reise nach Brasilien, das war alles so außerordentlich, ein absoluter Traum, also in jeglicher Hinsicht. die Reise dorthin, die Überquerung über den Fluss, das Hotel, die Leute, unser ganzes Team, das war durchgehend so eine positive und tolle Atmosphäre, dass das eine richtig gute Ablenkung für mich war. Und ja, bis auf diese Wimpernschläge und dieses Zurückerinnern an diesen Moment, konnte ich das irgendwie ganz gut mit mir selbst ausmachen. Und so eine richtige Erklärung, warum und wieso, und das, die kann ich dir gar nicht geben, weil ich hatte jetzt auch keine richtigen Tools vom Teampsychologen mit an die Hand bekommen, wie man da bestmöglich mit umgeht, sondern das war, glaube ich, reiner Verdrängungsmodus bei mir. Und ich habe dann echt nur noch funktioniert. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich die Spiele und so sonderlich genießen konnte, sondern was ich genießen konnte, waren immer so die Phasen, wenn man mal wieder als Mannschaft zusammengekommen ist im Camp und so, das waren schöne Momente. Aber dieses reine, also Spiele, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Spiele konnte man jetzt nicht immer durchgehend in vollsten Zügen genießen. Da war die Anspannung groß, da läufst du manchmal mit 10 Kilo mehr rum und fragst dich, warum, aber...
Ja gut, eine WM habe ich nicht gespielt, kann ich nicht beurteilen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Druck da schon dann auch nochmal deutlich höher ist. Aber du würdest schon, also über das Campo Bahia wurde genug gesprochen, das wurde von A nach Z wurde das alles aufgerollt, aber du würdest schon für dich persönlich auch sagen, dass das Campo für dich mit Sicht auf den Unfall auch eine wichtige Rolle gespielt hat, die Stimmung im Campo.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also die ganze Stimmung im Team, diese Wohlfühloase, die wir da hatten, das war einfach ein einziges Paradies. Bilder habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, wie es da ausgesehen hat. Die Affen springen auf dem Zaun rum. Wir hatten offenes Essen, also es gab gefühlt keine Türen. Du hattest die ganze Zeit schönstes Wetter. Wir lagen rund um den Pool, das Meer war direkt hinter uns. Wir hatten eine super Atmosphäre innerhalb der Mannschaft. Das hat mir schon sehr viel Kraft und sehr viel Halt gegeben, damals das andere Thema nicht groß werden zu lassen. Vielleicht noch eine Sache möchte ich dazu sagen. Ich kriege schweißnasse Hände immer noch, wenn ich als Beifahrer fahre.
Echt?
Und ja, das habe ich immer noch. Das habe ich so vielleicht davongetragen von diesem Unfall bis heute, dass wenn ich einen Fahrer habe, der zu nah drauf fährt, zu schnell fährt, wenn ich irgendwo im Taxi oder ein Fahrer fährt mich irgendwo hin, und er fährt zu schnell, sage ich fast immer, ey, wir haben es nicht eilig, ich möchte, dass wir langsam fahren. Mhm. Weil ich merke sofort, also ich kriege sofort eine körperliche Reaktion. Und bei mir sind es halt sofort schweißnasse Hände, wenn ich hinten im Auto sitze oder auch vorne, spielt keine Rolle. Aber wenn die zu schnell fahren, muss ich immer Bescheid geben, mach Piano bitte.
Also falls wir uns zurückerinnern möchten, ich glaube, dritte Folge war es, als Leon hier über das Mischpult gesprochen hat. In der letzten Folge, als er gesagt hat, wenn da verschiedene Regler auf die ein oder andere emotionale Ebene ein bisschen geschoben werden. Ich habe mich da sofort wiedererkannt in der Situation, in der ich mich nach meiner Panikattacke befunden habe und habe sofort auch eine körperliche, ich habe wortwörtlich gesagt, ich kriege gerade schweißnasse Hände. Also es ist schon, ich kann das nachvollziehen, dass da die Situation sofort eine körperliche Reaktion auch mit sich bringt. Ja.
Benni, du hattest ja den Unfall. Und bei der WM kam aber dann ja gefühlt noch eine zweite große Hürde auf dich zu. Du hast gerade gesagt, du bist da hingefahren, du warst dir nicht mal genau sicher, ob du spielst, ob du auf den Zug aufspringst und so weiter. Aber dann hast du es getan und du bist ja auf einer, sagen wir mal, dir nicht ganz angestammten Position eingesetzt worden, denn du hast auf der Linksverteidigerposition gespielt und bist quasi umfunktioniert worden fürs Turnier.
Also es ist unfassbar, auf einer Position, ich glaube, Per Mertesacker hat es vorher auch gesagt, wenn man ihm als Innenverteidiger gesagt hätte, spielen wir jetzt linke Schiene da. Noch da mal, oder wenn man mir sagt, ich soll auf A6 spielen. Ich wüsste gar nicht, also ich wüsste gar nicht damit umzugehen. Ich wüsste gar nichts damit anzufangen. Und der erste Impuls ist ja wahrscheinlich, okay, das ist eine WM und ich will spielen. Und wenn der Trainer mich da sieht, dann mache ich das. Was hast du dir im ersten Moment gedacht? Also hast du es dir sofort zugetraut oder kam sofort Zweifel oder, also erzähl einfach mal.
Naja, also das hat sich ja nicht mal wirklich angezeichnet in der Vorbereitung im Trainingslager und irgendwann sind wir dann nach Deutschland geflogen zu den Freundschaftsspielen gegen Kamerun und gegen Armenien war es. Und beim Kamerun-Spiel, das war das erste, kam Yogi zu mir und sagte, du, heute spielt, ich weiß gar nicht, wer es war, XY links hinten und ich will aber, dass du das Turnier links hinten spielst und du spielst gegen Armenien. Kannst du das? Traust du dir das zu? Fragt er. Mhm. Kühlschrank, ja klar.
Also, was soll man
ja, was willst du, also.
Richtig, also ja, ja. Mein Impuls war sofort, ja klar, kann ich, mach ich. Ja. Also das war ja meine Eintrittskarte in dieses Turnier.
Klar.
Auf der Innenverteidigerposition hätte ich nicht gespielt, da waren Per, Mats und Jerome einfach besser. Und das war mein Sechser im Lotto. Was ich glaube schon konnte immer, war, ich habe ja auch häufiger mal Rechtsverteidiger gespielt. Ich habe sogar meine ersten beiden Pflichtspiele für Schalke 04 damals als linker Verteidiger gespielt. Mhm. Ich habe in der Champions League damals Christian Panner ersetzt und drei Tage später gegen Karlsruhe auch. Mhm. Danach nie wieder. Aber ich habe schon mal gespielt irgendwann. Aber ich habe vor allen Dingen rechte Seite gespielt. Und was ich schon immer, glaube ich, ganz gut konnte, mich reinversetzen in die Situation, was möchte ich als Innenverteidiger von meinem Außenverteidiger? Mhm. Mhm. Also dieses Gefühl zu haben, okay, wenn der Ball auf der Position ist, dann will ich, dass mein rechter Verteidiger sich da positioniert, weil da kann er mir am meisten helfen. Und ich glaube, so habe ich meistens dann auch gespielt, dass ich sehr nah immer in der Kommunikation war, dass ich sehr wachsam gespielt habe, dass ich antizipiert habe, wo können die Bälle hinfallen, was könnte mein Nebenmann am besten brauchen? So habe ich gespielt. Ich habe ja nicht so gespielt, dass ich besonders gefährliche Aktionen nach vorne hatte. Deshalb kam ja auch die Kritik, wahrscheinlich auch nicht unberechtigt, dass ich keine Flankenläufe dabei hatte, wie Philipp, als er da rechts hinten gespielt hat. Ja, mich nicht offensiv so nach vorne eingeschaltet habe, wie es vielleicht Usus war. Ich glaube, für mich war aber immer die wichtigste Rückmeldung von Yogi, weil die Kritik kam natürlich irgendwann auf in Deutschland so und auch vom Ex-Trainer Felix Magath damals, der dann nochmal in die Kerbe reingeschlagen hat, dass das nicht der richtige Fußball sei und so. Yogi war für mich aber immer so wichtig, weil er gesagt hat, ey, wir spielen hier bei außergewöhnlichen Temperaturen, also 30 plus. Wir hatten teilweise gegen
Luftfeuchtigkeit
extrem hoch. Wir haben gegen Frankreich zum Beispiel mittags um 1 gespielt. Es waren gefühlte 50 Grad in diesem Stadion. Das war irre heiß. Und er sagte von Anfang an so, wir müssen erstmal zusehen, dass wir hinten die Null halten und nach vorne machen wir sowieso unser Tor irgendwann, früher oder später. Und der Plan, muss man ja sagen, ging irgendwann dann auf. Also und da hat er mir immer zurückgemeldet, dass er zufrieden ist mit dem, wie ich im Defensivverbund gearbeitet habe. Ich hatte ja auch, würde ich behaupten, durchaus meine Qualitäten dann im Offensivkopfball und auch im Defensivkopfball. Das hat uns dann wahrscheinlich auch hier und da geholfen. Ich habe halt nur nicht die Akzente nach vorne gehabt, wie sich vielleicht die Leute das in Deutschland gewünscht haben.
Aber haben dich diese Kommentare im Vorfeld, hat dich das verunsichert? Weil natürlich sagt man immer, ja, ich kann das ausblenden, ich lasse da gar nichts an mich ran. Aber natürlich hast du ja auch mitbekommen, dass Leute dich kritisiert haben oder die Entscheidung kritisiert haben, dich auf der Position spielen zu lassen. Hat dich das verunsichert im Vorfeld? Oder warst du so von Yogi dann auch beeinflusst im positiven Sinne, dass du es dir von Anfang an direkt zugetraut hast?
Nee, natürlich kriege ich das mit und natürlich macht das was mit mir. Zum Glück war die Social Media Bubble noch nicht so groß wie heute. Ich glaube, dann wäre es schlimmer gewesen. Das war so gefühlt, war es in den Anfängen. Ne? Es ist wie immer, es können dir 100 Leute schreiben, du hast ein super Spiel gemacht. Wenn da ein Kommentar dabei ist, was bist denn du für eine Pfeife, du hast den größten Mist hier zusammengespielt, dann nimmst du das wahr.
Klar.
Und dann merkst du das sofort und löst sofort ein blödes Gefühl in dir aus. Also ich glaube, das waren dann immer so Momente der vielleicht kurzen Verunsicherung. Ich glaube schon, dass ich eine Qualität hatte, wenn es drauf ankam, mich von den Dingen zu lösen. Dass ich ja in den entscheidenden Situationen mich auf Fußball konzentriert habe oder Fußball konzentrieren konnte und in dem Moment sein konnte und nicht zu sehr in den Kommentaren oder in der Kritik feststeckte.
Also es gibt ja auch wenig Kerben, in die Felix Magath nicht gerne reinschlägt, das muss man ja auch dazu sagen. Aber du hast gerade gesagt, er ist ja auch dein Ex-Trainer gewesen. Das tut ja schon irgendwo dann auch, also wenn ich mich reinversetze, das tut schon auch doppelt weh, wenn ich dann einen Ex-Trainer von mir höre, der so drastisch und deutlich einfach sagt, ich habe in der Mannschaft nichts verloren und das auch so ein bisschen so darstellt, dass ich der Schwachpunkt bin, der vielleicht verhindert, dass wir in der Weltmeisterschaft weit kommen, ins Finale kommen, wie auch immer. Wie war denn so die Reaktion aus der Mannschaft raus? Also hat auch die Mannschaft dich dann nochmal extrem bestärkt? Gab es irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, ey, egal was von außen kommt, die können mir alle nichts, weil ich kriege hier von innen eine Stärke und kriege den Rücken so gestärkt, da passiert mir jetzt gar nichts mehr und ich ziehe mein Ding durch?
Positive Rückmeldung kam natürlich von meiner Familie, die dann auch vor Ort war und die mir dann auch den Rücken gestärkt hat. Sache, das Trainerteam stand immer hinter mir und ich glaube, aus der Mannschaft, da wurde es einfach nicht großartig thematisiert. Es haben ja auch nicht alle dann vielleicht so direkt mitbekommen, was weiß ich, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeiner mir nicht das Vertrauen schenkt. Mhm. Also ich finde, das merkt man ja, wenn man in der Gruppe ist.
Ja.
Und entweder pushen einen alle oder wir uns alle zusammen und gehen da zusammen durch. Und diesen Teamspirit, den hatten wir einfach. Ich finde, das war eigentlich so der allergrößte Pluspunkt, einfach den wir damals hatten, 2014, dass wir echt füreinander da waren, so in schwierigen Situationen. Per hatte ja dann auch noch eine Phase, wo er dann nicht mehr gespielt hat und so. Und ich glaube, jeder hat seine persönliche Rolle nicht zu wichtig genommen und hat sich der Mannschaft untergeordnet und hat wiederum andere auch so unterstützt, dass sie wirklich funktionieren. Und das Gefühl habe ich auf jeden Fall immer mitbekommen und wurde davon auch getragen.
Ich glaube, das ist etwas, das viele von euch nachvollziehen können, sei es auf der Arbeit, im Sportverein oder sogar im Freundeskreis. Immer wieder gibt es Situationen, in denen andere an unseren Fähigkeiten zweifeln, bis wir manchmal selbst anfangen, uns zu zweifeln. Vielleicht hat euch ja schon mal jemand gesagt, das schaffst du eh nicht, oder ihr habt das Gefühl, unterschätzt zu werden. Doch was, wenn genau diese Momente, in denen uns Zweifel entgegenschlagen, sowohl von außen als auch von innen, genau die Herausforderungen sind, an denen wir ungemein wachsen können. Möglicherweise lernen wir gerade in diesen Momenten die stärkste Version unserer selbst zu sein. Und vielleicht hilft dir dieser kleine innere Seitenwechsel dabei, eine neue Perspektive einzunehmen. Ich meine, wie das Turnier gelaufen ist und ausgegangen ist, das wissen wir alle. Das haben wir ja auch überall schon gehört und haben es wahrscheinlich auch fast alle live miterlebt, zumindest vorm Fernseher. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr groß drauf eingehen. Mich würde trotzdem mal interessieren, gab es dann für dich innerhalb des Turniers vielleicht so eine Schlüsselszene, ein Schlüsselspiel oder einen Moment, wo du gemerkt hast, ja, jetzt bin ich hier richtig angekommen oder wir sind richtig angekommen und du auch alles fallen lassen konntest, was davor so passiert ist?
Also fallen lassen konnte ich mich in keiner Sekunde des Turniers, glaube ich. Ich sage ja, genießen konnte ich es in der Form auch nicht. Das waren immer nur so die Rückreisen, die entspannt waren. Die Momente, wenn man im Camp war, war das entspannt. So der Tag vorm Spiel war dann schon ein bisschen, okay, es fängt langsam an zu kribbeln und die Vorfreude steigt und man merkt wieder so, wie der Druck steigt. Und ich war immer ein Spieler, der versucht hat, sich visuelle Sachen vorzustellen vom Spiel. Also ich bin dann schon nochmal im Kopf durchgegangen, okay, wie möchte ich die Zweikämpfe führen? Versucht, positive Zweikämpfe aus der Vergangenheit dann vorzustellen, wie ich die geführt habe, was das. Dann habe ich mir so ein positives Gefühl irgendwie vorher schon erarbeitet, mir selber Mut zugesprochen, dass ich auf dem Level performe, weil ich würde eigentlich behaupten, dass ich zwar kein schlechter Fußballspieler war, aber dass ich auf der Ebene jetzt auch noch nicht wirklich viel zu suchen hatte und dass ich immer 100% von meinem fußballerischen Vermögen abrufen musste, damit ich da mithalten kann. Und dementsprechend habe ich mich auch akribisch immer vorbereitet und in der Phase war es noch nicht so, weil da war schon, da bin ich schon noch in dem Alter, bin ich schon noch mal in die Spiele reingegangen und habe diesen Druck schon auch noch viel gespürt. Also dieses 5 bis 10 Kilo mehr in den Oberschenkeln, wo eigentlich hat man das Gefühl, man ist voll austrainiert, man ist doch super fit und dann gehst du in dieses Spiel und denkst, hey, heute fühlt es sich irgendwie, es fühlt sich schwer an, irgendwie, was ist los, ne? Ja. So, und ich glaube, das kann jeder Fußballer, der mal vor Publikum gespielt hat, auch sagen, wenn dann auf einmal dieser Druck kommt und das ist wie so ein Lähmungsgefühl, so man kann nicht mehr so schnell laufen, man kann nicht mehr so schnell denken, man ist nicht mehr so explosiv.
Und bei der Weltmeisterschaft nimmt der Druck ja dann auch noch von Spiel zu Spiel, wird der Druck größer, der Stress nimmt zu. Das hat ja bei dir dann auch leider körperliche Reaktionen dann auch noch gegeben. Ja. Also ich habe das Regenspiel noch vor Augen, jetzt nicht aufgrund deiner körperlichen Reaktion, aber also das muss sich so unter Stress gesetzt haben, dann ja auch von Runde zu Runde, von Spiel zu Spiel mehr. Ich finde nach wie vor, ich will da gar nicht jetzt nochmal zu weit zurückgehen, ne? Aber wir sprechen über einen Spieler, der bei einer Weltmeisterschaft, wo er im Vorfeld gar nicht weiß, wie kann ich performen, wie bin ich eingeplant und spielt eine ungewohnte Position. Also das ist, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, das ist eine mentale Meisterleistung irgendwo. Das muss man einfach auch mal so klar sagen. Und trotzdem hat dich das ja im weiteren Verlauf so unter Stress gesetzt, dass der erst ein paar Haare sich verabschiedet haben. Ich habe jetzt nochmal im Vorfeld auch in den anderen Podcast reingehört. Thomas Müller hat gesagt, im Finale war es so weit, dass du vor dem Finale in die Tüte geatmet hast. Also
ich glaube, das war mit dem Trick kam irgendjemand an und das, also ich würde nicht sagen, dass ich das auch gewesen bin, also vor dem Finale. Jeder hat ja so andere Rituale vorm Spiel, ne? Und es gibt Leute, die sind in der Lage, ein Tennisspiel zu gucken in der Kabine, bevor das Spiel losgeht. Mhm. Was weiß ich, was für ein Turnier lief, French Open, Wimbledon, was weiß ich. Und die sitzen da entspannt und gucken ins Handy und gucken Tennis. Bin ich nicht der Typ, kann ich dir sagen. Ja. Also ich bin eher derjenige, der sich dann irgendwo eine Matte schnappt und sich schon mal aktiviert und macht schon mal Warmachübungen und so.
Kenne ich. Beine nochmal kalt abduschen war bei uns auch so ein Trick.
So, jeder hat ja so seine eigenen Rituale und ich war immer sehr fokussiert und ich musste immer in meinem Tunnel sein und ich musste mir Sachen vorstellen und ich musste mich warm machen und so, und dann sitzt der Thomas da und guckt ins Handy und guckt Tennis mit drei, vier anderen und ich denke mir, das kann nicht wahr sein. Aber der hat einfach die magische Qualität, das ist unfassbar. Der geht raus und macht den Schalter an und funktioniert.
Ja.
Also das konnte ich, also kann ich immer noch nicht. Ja. Wenn ich gehe ganz locker rein und dann kommt halt irgendwie, ist eine Wundertüte, was dabei rauskommt, oder ich bin halt 100% dabei und dann weiß ich, was ich kann und was ich nicht kann.
Ja.
Aber Thomas hat halt diese Qualität, einfach den Knopf anschalten zu können.
Du spielst eine WM als Linksverteidiger, du spielst als einziger Feldspieler neben Philipp Lahm jede Sekunde und am Ende des Turniers streckst du diesen Pokal, wovon jeder kleine Junge, jedes kleine Mädchen vielleicht auch träumt, streckst diesen Pokal in die Höhe. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wünschte, ich hätte es erlebt. Versuch's mal kurz und knapp zu beschreiben, was dir durch den Kopf und durch den Körper ging.
In der Sekunde des Abpfiffs ist jeglicher Druck von mir gefallen. Der viel schönere Augenblick war ehrlicherweise das Tor vom Mario, weil da ist mir wirklich jeglicher Druck abgefallen. Da bin ich in die Jubeltraube gelaufen und ich habe angefangen zu heulen. Ist kein Scheiß. So, ich laufe dahin und jegliche Erleichterung, ich konnte Emotionen nicht kontrollieren, ich habe einfach angefangen zu heulen, ich habe mich dann so versteckt in der Traube und wir haben ja noch 10 Minuten gespielt und als der Moment des Abpfiffs dann da war, war es natürlich auch schön, keiner von uns wusste wohin mit sich, sind dann übereinander gefallen und wie so ein Turm von Menschen aufeinander gelegen und vieles ist einfach so im Rausch vorbeigegangen. Glaube ich. Es war erstmal war nur pure Erleichterung. Wir haben es geschafft. Das Spiel ist vorbei. Und es war nicht dieser, ich kann diesen Moment jetzt super krass genießen. Und natürlich war die Freude groß. Man umarmt sich und freut sich einfach unglaublich, was wir da geschafft haben und so. Aber was das dann wirklich bedeutet, das könnte ich jetzt sagen. Aber in der Sekunde habe ich das, glaube ich, noch nicht so verstanden.
Kurze Werbepause.
Fabi, weißt du eigentlich, was meine beste Entscheidung der letzten Monate war?
Nee, aber du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
Und zwar mein Auto abzugeben, denn mit dem Fahrrad ist es viel entspannter, durch die Stadt zu fahren.
Du mit dem Fahrrad?
Naja, okay, du hast mich erwischt. Ich fahre E-Bike, so ein bisschen faul bin ich nach meiner Karriere ja schon geworden. Und dafür ist unser heutiger Partner Sushi Bikes der perfekte Begleiter. Das ist nämlich das Fahrrad unter den E-Bikes. Das ist natürlich erstmal ein super cooler Slogan, aber er hält auch, was er verspricht. Das Ding sieht nämlich aus wie ein klassisches Bike, fährt sich auch so, nur eben mit E-Antrieb.
Na guck mal, dann sieht man ja nicht mal richtig, dass du wirklich ein bisschen faul geworden bist.
Stimmt, und das Ganze sieht auch noch super clean und stylisch aus und ist auf das Wesentliche reduziert und wiegt sogar auch nur 17 Kilo. Selbst ich kriege das Teil in den Keller getragen.
Ja, die beiden neuen Modelle, das Marki 3.0 Plus mit Diamantrahmen und das California Roll 3.0 Plus, das ist der Tiefeinsteiger, die kommen beide mit allem, was du so brauchst. Montierte Schutzbleche, Ständer und für alle, die auffallen wollen, gibt's jetzt auch noch eine frische Farbe. Matcha. Klingt fancy, sieht auch so aus.
Na, das wäre doch was für dich, oder? Und das Beste daran, das Teil kostet nur 1.499 Euro, also deutlich günstiger als viele andere E-Bikes da draußen. Fair produziert in Europa mit Standardkomponenten, die easy zu warten sind. Also perfekt für alle, die keinen Bock auf komplizierte Technik haben. Und weil du uns hier gerade zuhörst, gibt es sogar noch was obendrauf. Mit dem Code Seitenwechsel-50, Seitenwechsel groß geschrieben, natürlich mit Doppel-K, sparst du 50 Euro beim Kauf.
Und im April gibt es sogar noch 100 Euro Vorbestellerrabatt für dein Sushi-Bike 3.0 Plus obendrauf. Du sparst also 150 Euro und zahlst nur noch 1349 Euro.
Einfach auf sushi-bikes.com vorbeischauen, Bike aussuchen, Code eingeben und losradeln, so wie ich. Mehr Infos gibt's noch in den Shownotes. Benni, ich würde gerne einen kleinen Sprung mit dir machen. Wir haben jetzt über die Weltmeisterschaft gesprochen, über das Finale. Du hast gesagt, während des Turniers warst du eigentlich komplett unter Strom und konntest gar nicht entspannen. Uns interessiert aber natürlich auch, wie es für dich das Leben eigentlich nach diesem größten Erfolg, den man sich als Fußballer oder Fußballerin zumindest vorstellen kann, weitergegangen. Also nimm uns da doch mal mit. Ihr seid Weltmeister geworden. Die ersten Tage war ja wahrscheinlich, war man wie im Rausch und alles ist so an einem vorbeigezogen. Wie hast du das Ganze, wie hast du dieses Turnier im Nachhinein verarbeitet?
Du hast die Haarsituation ja schon angesprochen. Das war für mich persönlich eine ganz verrückte Situation, weil ich habe im Laufe des Turniers gemerkt, boah, mir fallen hier einfach literally die Haare aus. Mhm. Das kann ja nicht wahr sein. Bin zu Dr. Möller-Wohlfahrt gegangen, hab ihn so gefragt, okay, kennst du nicht jemanden und was kann man machen? Und ich habe dann original am Tag nach der Feier in Berlin, also wir sind ja nach Hause geflogen, haben auf der Berliner Fanmeile gefeiert und am nächsten Morgen lag ich um 8 Uhr auf dem Tisch und habe mir die Haare implantieren lassen.
Wirklich?
Ja, das ist wirklich wahr. Und
am nächsten
Morgen gemacht. Und lag dann halt da 6 Stunden und es wurde zwar damals auch noch gesagt, der Rest wird ja auch noch rausfallen und so und dann musst du es ein zweites Mal machen. So ist es ja auch gekommen und dann hatte ich keine Lust mehr darauf. Mhm. Aber ich war damals in einem Alter und in einer Situation auf der höchstmöglichen fußballerischen
Du bist Weltmeister, überall zu sehen.
So, und ich war Mitte 20 und ich habe das für mich einfach nicht gesehen. So, ich möchte jetzt nicht ohne Haare rumlaufen. So, meine Haare waren mir immer viel wert und so und ich habe die gerne getragen und ich will auf jeden Fall was machen. So, ich lag um 8 Uhr dann auf der Liege und dann bin ich 3 Wochen in den Urlaub geflogen. Und es hat natürlich, jeder wollte was von dir und jeder hat dir auf die Schulter geklopft. Aber es war verrückt, weil ich bin dann, ich glaube, 2 Tage später in den Urlaub, erst und einzige Mal mir so einen Fahrer organisiert, so einen VIP-Service, der mich dann als Letzter in den Flieger reinsetzt. Mhm. Ne? Also alle sitzen und dann kommt man von außen rein und setzt sich dann irgendwie in die erste Reihe. Und ich sah aus, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ne? Also die ganzen Schwellungen, die ja dann irgendwann runtersacken, hingen mir dann im Gesicht und ich sah aus, als hätte ich irgendwie gerade einen Boxkampf mit Klitschko gehabt. Also ich sah übelst aus. Und dann erkenne ich dann Leute da und das war super unangenehm und ich hatte schon Brille und Hut und alles auf und es war natürlich maximal unangenehm. Und die Erwartungshaltung, als ich dann irgendwann wieder da war, war natürlich gigantisch. So, ich habe zwar nicht das finale Tor gemacht, aber die Erwartungshaltung war ja...
Aber fast.
Fast.
Genau. Ja, zum Glück fast.
Wer sich
zum
erinnert,
Glück, du sagst zum Glück?
Ja, ich bin immer noch froh, dass ich den Treffer nicht gemacht habe. Ich habe ja auch gehört, dass das...
Du bist froh, ich bin Stürmer gewesen. Ja, ja. Du bist froh, dass du im WM-Finale kein Tor geschafft hast.
Ja. Also nachher, ne? In dem Moment hätte ich natürlich gerne getroffen, ist doch logisch. Und ich weiß, dass viele das nicht ganz nachvollziehen können. Aber ich glaube, die Art, wie ich jetzt leben kann, so entspannt und ohne, dass mich viele Leute erkennen und so, ist mir viel mehr wert, als am Ende dieses Tor geschossen zu haben. Weil Weltmeister kann ich mich trotzdem nennen. Und ich kann sogar behaupten, ich habe glücklicherweise jede Sekunde von diesem Turnier gespielt. Und ob ich am
einziger
Ende,
von 2 Feldspielern, muss man auch nochmal sagen.
Und ob ich dann am Ende das Tor schieße oder nicht, klar, wäre irgendwie nett gewesen, aber dann hätte ich ein ganz anderes Leben geführt. Also dann wirst du überall erkannt, dann bist du derjenige. Und ich habe es ja auch nachher gesehen, wie Mario, der war zwar noch ein bisschen jünger, aber wie schwierig das auch war für ihn, die Situation zu verarbeiten und die Erwartungen zu erfüllen. Und jeder wollte natürlich oder hat geglaubt, dass man jetzt irgendwie Spiele alleine entscheidet als Weltmeister und das war überhaupt nicht zu stimmen, also vor allen Dingen ja auch nicht mit meinen fußballerischen Möglichkeiten. Und deshalb, glaube ich, ist es im Nachhinein für mich persönlich so besser gewesen.
Aber ich finde es gerade super interessant, weil wir sprechen darüber, wie es nach dem WM-Titel weiterging. Und bis jetzt hast du ehrlich gesagt nur negative Aspekte. Also ich habe bis jetzt
Soll ich sagen? Natürlich, du bist am Fliegen, du bist Weltmeister geworden. Also
wie lange fliegt man? Ja, also ehrlich, ab wann merkt man das, was du gerade angesprochen hast, dieses, okay, die Leute haben jetzt eine ganz andere Erwartungshaltung an mich. Kann ich diese Erwartungshaltung, kann ich die erfüllen? Ich kenne das bei mir. Ich bin kein Weltmeister geworden. Bin dreifacher Westfalen-Pokalsieger, das bin ich dir voraus. Da war es nicht ganz so krass, aber ich bin im gehobenen Fußballalter mit 32 in die Bundesliga gekommen, habe mich mega über den Aufstieg gefreut und das hat nicht lange gedauert, bis bei mir im Kopf war, bin ich da gut genug für? Also
ja, ich finde, der Alltag, der holt einen ja ganz schnell ein. Ne? Also ich bin damals aus dem Urlaub gekommen und gefühlt 3 Tage später haben wir gegen Dynamo Dresden im Pokal gespielt und sind ausgeschieden. Ich habe nicht gespielt, aber da hatte ich den Alltag mal kurz wiedergeholt. Und dann ist schlechte Stimmung im Team und schlechte Stimmung im Verein und das zieht dich natürlich erstmal ein bisschen runter. Und trotzdem ist es ganz verrückt, dass man dann, vor allen Dingen im ersten Jahr, ich meine, habe ich heute noch, dass Leute einfach nur Danke sagen. Also die klopfen dir dann auf die Schulter und sagen, ja, danke für den Sommer, danke für die WM 2014 und so. Und vor allen Dingen in dem Jahr war das gefühlt überall so. Also man wurde erstens überall erkannt, auf einmal, war ich jetzt auch nicht so gewohnt. Dieses positive Gefühl hat sich schon eigentlich so durchgezogen. Auch wenn ich die Realität manchmal wieder ein bisschen runtergezogen hat. Also die Situation im Verein, da lief es ja auch nicht immer reibungslos. Und Schalke ist ja auch ein sehr emotional geführter, gelebter Verein. Da kriegst du auch immer einen sehr ehrlicher Verein, wo du auch immer alles aufs Brot geschmiert bekommst, was du nicht gut gemacht hast. Da hält ja keiner hinterm Berg, sondern dann wird halt ins Training reingerufen, was man für eine Pfeife ist.
Ja, klar. Man hat ja vielleicht so die These vor Augen, wenn ich meine Ziele erreiche, wenn ich so das größtmögliche der Ziele auch erreiche, dann werde ich ein glücklicherer Mensch oder dann bin ich am Gipfel irgendwie angekommen. Hat die These für dich schon mal irgendwie eine Rolle gespielt oder würdest du sagen, die Weltmeisterschaft, der Gewinn der Weltmeisterschaft hat dich zu einem glücklicheren Menschen gemacht?
Das nicht, nein. Aber ich glaube, viele von uns, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe mir anfangs immer den Stress gemacht, ich will irgendwas gewinnen. Also ich wollte immer, natürlich wollte ich spielen, aber ich wollte Titel holen, ich wollte irgendwas gewinnen. Der Druck, den ich damals auch gespürt habe, auch in den Spielen manchmal, dass man mit mehr Kilo in den Beinen rumgelaufen ist und so, der hat sich so ein bisschen gelegt mit der Weltmeisterschaft. Danach war ich definitiv ein entspannterer Mensch, das würde ich schon sagen. Und ich konnte die Situation, glaube ich, auch anders handeln. Ich habe dann irgendwann auch mal angefangen, vor den Spielen so eine kleine Atemübung oder Meditationsübung zu machen, wodurch ich viel mehr in der Lage war, im Moment zu sein und mir zu sagen, genieße jeden Augenblick, den du da erleben kannst, weil das ist nicht selbstverständlich. Und vorher ist es immer wie so ein Film an einem vorbeigeflogen. So, man hat gespielt und entweder saß man dann fröhlich im Bus oder man saß zu Tode betrübt im Bus. Und was dazwischen gab es ja nicht. So, und so richtig wahrgenommen habe ich vieles, glaube ich, gar nicht so richtig. Aber nach der Weltmeisterschaft ist vieles so einfach von mir gesagt. Also dieser eigene Stress, den ich mir gemacht habe über die ganzen Jahre, der ist schon weniger geworden. Und danach konnte ich das viel mehr genießen. Das war eigentlich echt schön, muss ich sagen.
Wenn man jetzt mal auf deine Karriere nach der Weltmeisterschaft schaut, die ist ja dann noch ein bisschen weitergegangen. Du warst ja noch relativ jung eigentlich beim Titelgewinn, auch vielleicht im besten Fußballeralter. Da kann man ja schon aber trotzdem auch sagen, dass danach auch wirklich schwierigere Jahre gefolgt sind. Also der Gipfel war sicherlich, muss man sagen, der 2014er WM-Titel. Danach bist du bei der EM 2016 auch dabei gewesen, auch als Stammspieler. Da seid ihr im Halbfinale ausgeschieden. Und dann kam ja auch so 2017 dein Schalke-Abschied. Also dann natürlich gab es dann irgendwie auch einen Bruch in der Karriere. Und da hast du dann auch mal gesagt, öffentlich, ich habe bis jetzt nur die Sonnenseite kennengelernt. Und ja, jetzt habe ich mal die volle Breitseite bekommen. Aber konntest du dann mit diesem Titelgewinn im Rücken, wie du schon sagst, das alles so ein bisschen entspannter sehen?
Nee, überhaupt nicht. Das war überhaupt nicht mehr präsent. Mich hat das einfach wahnsinnig emotional getroffen damals, weil ich habe 16 Jahre für diesen Verein gespielt. Ich war fast 7 Jahre Kapitän dieser Mannschaft. Und wenn man die ganze Geschichte so ein bisschen betrachtet, von meiner Perspektive, ist die Wahrheit, dass ich, bevor der neue Trainer gekommen ist, mich im Winter hatte ich einen Leistenbruch und wollte mich eigentlich operieren lassen. Und der ganze Verein, samt Trainer, alle Beteiligten haben gesagt, nein, bitte spiel weiter, wir brauchen dich, du bist einer der wichtigsten Leute hier. okay, mache ich. Und habe mich vor jedem Spiel habe ich mich spritzen lassen. So, und eigentlich konnte ich gar nicht mehr gerade auslaufen. Also ich konnte keinen Pass spielen.
Ja.
Ohne Schmerzen. Und dann habe ich mich nach der Saison habe ich mich operieren lassen. Es kam ein neuer Trainer. Gefühlt die erste Woche, nachdem ich wieder da war, sagte, okay, du bist schon mal kein Kapitän mehr. Okay. Und man hat aber von jeglicher Seite irgendwie so das Gefühl bekommen, man ist nicht mehr wirklich erwünscht. Und das hat mich ehrlicherweise sehr getroffen, weil ich mich immer als absoluten Teamplayer gesehen habe. Mir war das Amt per se nicht wichtig, sondern ich wollte einfach nur Erfolg mit der Mannschaft haben. Und das war halt mein Verein. So, und dass sich da niemand hinstellt und sagt, so gehen wir aber nicht mit Leuten um. Und auch die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, das hat mich super getroffen. Und deshalb glaube ich auch, ich hatte ja großes Glück, dass ich innerhalb von einer Woche dann das Angebot von Juventus auf dem Tisch liegen hatte und ich gesagt habe, ja, will ich machen. Sami Khedira war damals in der Mannschaft da. Ich war für mich jetzt erstmal ein einfacher Einstieg. Es waren auch ein, zwei andere Vereine da, die sogar auch einen längeren Vertrag geben wollten, aber ich wollte auf jeden Fall zu Juventus, ich wollte zu dem großen Club, ich wollte auch die einfache Lösung irgendwie mit Sammy als Mitspieler, als Deutschen und so. Aber ich hab das nicht gut verarbeiten können, wie damals mit mir umgegangen worden ist. Also das war auf jeden Fall der Hauptgrund, warum ich so lange oder das ganze Jahr nicht funktioniert habe, würde ich behaupten.
Ja.
Dass ich das nicht verarbeitet bekommen habe. Ich war wirklich traurig und konnte das in der Form jetzt nicht nachvollziehen. Das war schade, dass ich meine erste Station nicht so genießen konnte, weil Juventus und auch die Kabine, was hatten wir für eine Mega-Kabine? Das war eigentlich genau mein Verein. Ich glaube auch genau die Art und Weise, wie ich das Verteidigen verstehe und beziehungsweise hätte er super gut reingepasst. Die Spiele, die ich gemacht habe, habe ich auch gut gespielt, aber ansonsten war ich halt nur verletzt.
Wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du verletzungsbedingt dann eben irgendwie nur zu 3 Einsätzen gekommen.
Ja.
Das ist schon krass, dass du das dann so lange mitgetragen hast, diesen Bruch, den du dann auch in Schalke erlebt hast. Du bist dann, glaube ich, danach zur Lokomotive Moskau noch gewechselt, 2 Jahre. Wie war die Station für dich? Wie hast du das noch erlebt?
Das war ein bisschen einfacher, weil ich habe dann irgendwann auch meinen Frieden damit gefunden. Ich hatte anfangs, als ich dann weg war, ich konnte auch niemanden mehr folgen auf Social-Media-Kanälen. Ich habe allen, auch Ex-Spielern, Schalke natürlich auch. Ich bin allen entfolgt, weil ich das nicht sehen konnte, wollte. Mhm. Und der Erfolg war ja anfangs ja sogar noch da. So. Und das hat es vielleicht dann auch noch ein bisschen schwieriger gemacht für mich zu verarbeiten. In Turin und in Moskau habe ich erstmal gesehen, was es bedeutet, wenn man nicht für seinen Verein spielt.
Ja.
Also wo man nur Fußballer ist, wo man nur wirklich natürlich immer noch professionell ist und sich auf die Spiele vorbereitet, voller Fokus, wie auch immer. Aber wie schnell man dann Dinge auch, verlorene Spiele abhaken kann. Mhm. So, wenn ich auf Schalke ein Spiel verloren habe, dann fragt mal meine Eltern, wie ich danach im Spiel...
Es war was Persönliches.
Ja, ich habe alles persönlich
gemacht. Das kennst du,
Fabian. Ich kenne das, ja. Ich weiß komplett, wovon du sprichst. Also wenn man das Herzblut da reinsteckt in diesen Verein... Dann ist das immer was Persönliches. Sowohl das Gewinnen, aber noch mehr das Verlieren.
Exakt. So, und dann bin ich nachher hoch zu der Familie gegangen und ich habe mit keinem gesprochen. Ich habe immer eine Fresse gezogen, als ich verloren habe. Also ich war nicht ansprechbar. So, und dadurch, dass ich so in der Region verwurzelt war und ich hatte dann Freunde, natürlich Familie, Schalke-Fans und so, das hat man ja alles aufgeladen bekommen.
Mhm.
Und dann gehst du irgendwann mal weg und merkst erstmal, ach so. So kann man auch Spiele verarbeiten, wenn man mal verliert. Wie schön ist das denn?
Also bisschen mehr Abstand, ne?
Ja, es war einfach Abstand da.
Ja.
Natürlich habe ich auch nicht gerne verloren und ich bin gefühlt mit der gleichen Einstellung in das Spiel reingegangen, aber ich konnte die Spiele ganz anders für mich selbst verarbeiten. Das war sehr befreiend.
Hat die WM 2018, die ja in Russland auch stattgefunden hat, hat die bei deinen Wechseln irgendwie noch eine Rolle gespielt? Also hast du dir nochmal dieses Ziel gesetzt? Ich war jetzt schon mal auf dem Fußball-Olymp, ich bin amtierender Fußball-Weltmeister, ich will da unbedingt nochmal mit, oder war vielleicht irgendwo mit dem Wissen, ich habe jetzt schon das Maximum erreicht, vielleicht nicht mehr der riesengroße Antrieb da?
Nee, überhaupt nicht. Also ich wäre gerne mitgekommen. Es war auch vorher beim Confed Cup so, dass Jogi halt eine Gruppe von Spielern gesagt hat, euch lasse ich zu Hause, ihr seid für mich sowieso mein Stamm und euch nehme ich sowieso mit für die WM 18. Und da war ich auch dabei. Ich habe ja den Confed Cup auch nicht gespielt. Danach kam halt ein Horrorjahr bei mir und ich hatte mir schon als Ziel gesetzt, so ich will nochmal die WM mitnehmen. Aber das hat sich logischerweise nach dem Jahr, was ich dann auch in Turin hatte, nicht dargestellt, weil ich einfach nicht präsent war.
Wie würdest du deine fußballerische Karriere oder wie würdest du denn ja deine Karriere nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft so zusammenfassen für dich? Weil du dann ja doch mit 32 auch deine Karriere beendet hast. Es waren am Ende natürlich auch schon schwierige Jahre, die du danach erlebt hast.
Ja und nein. Also den Schritt zu Juventus kann man jetzt drüber streiten, ob das der richtige war oder ob nicht ein Verein besser gewesen wäre, wo man längerfristigen Vertrag gehabt hätte. Das hätte ein bisschen anders handeln können. Und nicht so den Druck, weil bei mir war ja auch die Klausel da drin, okay, 20 Spiele und dann verlängert sich da automatisch der Vertrag oder man bekommt einen längerfristigen Vertrag. Dem Ganzen ist man ja dann auch noch immer hinterhergelaufen, ne? Also das weißt du natürlich und willst so schnell wie möglich wieder auf den Platz, weil du irgendwie auf die Spiele kommen willst und so weiter. Für mich war das aber trotzdem ein mega lehrreiches, schönes Jahr. Ich bin super in der Stadt angekommen. Ich habe sofort Freunde gefunden mit meiner Frau, die nichts aus dem Fußball oder nichts mit dem Fußball zu tun hatten durch die Sprachschulung, durch die Sprachschule. Das war super, weil wir hatten sofort einen Anknüpfungspunkt und wir haben die Sprache gelernt. Ich musste mich zurechtfinden in einem neuen Umfeld, in einem Ausland. Und das war super lehrreich für mich. Und das Gleiche würde ich eigentlich für Moskau auch sagen. Es war natürlich eine ganz andere Kultur, ganz anderer Fußball. Und trotzdem waren das Erfahrungen, die super schön und lehrreich waren für mich. Von daher würde ich sagen, fußballerisch ist es vielleicht abgeflacht, ja. Das kann man schon sagen. Aber rein von der Erfahrung und als Mensch bin ich da auf jeden Fall nochmal gereift und war für mich trotzdem wertvoll.
Wir sind ja immer so, gerade wir Sportler, wir setzen uns immer Ziel für Ziel. Und das ist eigentlich der ganze sportliche Weg, ist wie so eine, wie den Gipfel eines Bergs zu erklimmen. Wenn ich oben ankomme, wenn ich das größte, mein größtes Ziel erreiche, dann bin ich angekommen, dann bin ich glücklich und dann habe ich alles erreicht. Und dann arbeitest du, du kommst oben an, der Gewinn der Weltmeisterschaft, du bist sportlich gesehen ganz oben angekommen. Das hält dann auch an. Du sagst, klar, alle Leute haben auf die Schulter geklopft. Aber dann stehst du natürlich auch irgendwann oben auf dem Gipfel. Und dann ist die Frage, ja, wie geht's denn jetzt weiter?
Ja, ich glaube, jeder durchläuft mal ein Tal. Jeder hat Phasen, wo es nicht läuft und wo man dann auch irgendwie, auch ich gerade als Verteidiger, wo ich dann eine Phase hatte, wo man gefühlt in jedem Tor auf einmal drin steckt. Zumindest hat man dann auch so das Gefühl, man verursacht den letzten Freischuss, bevor der in den Winkel fliegt. Man verliert den entscheidenden Zweikampf und dann nimmt man dieses Gefühl vielleicht so mit. Und von daher gibt es auf jeden Fall Phasen als Sportler, die so eine richtige Durchstrecke sind, die richtig schlecht laufen. Ich hatte nicht den Glauben, dass der Antrieb mir fehlte nach dem größtmöglichen Gewinn. Also es gibt ja, glaube ich, schon Leute, die dann einfach für sich zufrieden sein können. So, ich habe das jetzt erreicht, fertig. Ich habe keine Ambition mehr oder der Antrieb ist nicht mehr da. Das hatte ich nicht. Also mein Antrieb war immer noch da und ich wollte immer noch.
Ja, aber welche Ziele steckt man sich dann halt noch, ne? Das ist ja auch immer die Frage. Das kannst du ja auch aufs normale, in Anführungsstrichen, Leben übertragen. Wir alle setzen uns ja auch im Leben einfach Ziele. Du hast vielleicht im Job Ziele. Du willst ein Haus kaufen, du willst eine Familie gründen. Dann hast du es gemacht und dann bist du da. Und dann ist ja auch immer die Frage, ne? Was kommt dann? Was ist das nächste Ziel? Kann ich mir noch ein nächstes Ziel stecken? Was ist mein Antrieb weiter? Aber du hast da einen guten Weg für dich gefunden.
Ich glaube schon. Man muss ja sagen, dass die realistischen Ziele mit Schalke andere sind als mit der Nationalmannschaft. Da kannst du wirklich einen Titel gewinnen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit... Ja. Also ne, da war ein Erfolg wieder Qualifikation für die Champions League.
Voll, ja klar.
So, das war unser Ziel. Ja. Dem sind wir dann auch immer hinterhergejagt. Ich glaube aber, dass diese richtige Erfüllung und dieses pure Glück auch vor allen Dingen kam, als ich dann irgendwann eine eigene Familie hatte. Also da setzt man nochmal ganz viel in so einem anderen Kontext. Also
ja, also du würdest schon auch sagen, weil wir haben natürlich auch im Vorfeld versucht, ein bisschen zu recherchieren, du würdest schon auch sagen, dass es für dich eine Rolle gespielt hat dann, wie man von dem Gipfel auch runtergeht. Also gar nicht so, dass man immer weiter, immer schneller, immer höher, sondern wenn man feststellt, okay, es geht jetzt vielleicht ein bisschen, du hast gesagt, es gibt Phasen als Spieler, da läuft alles gegen dich, kennt jeder Fußballer.
Kennen wir auch.
Ja, kannst du nichts machen, steckst du nicht drin. Aber dass es für dich auch wichtig war, wie du dann darunter gegangen bist, weil du hast dem Spiegel in dem Interview mal gesagt, im Urlaub habe ich kürzlich gemerkt, wie krass es mich erfüllt hat, meinen Sohn hautnah zu erleben. Da wurde Fußball plötzlich so unwichtig für mich. Ich habe zwei kleine Kinder noch, zwei jüngere, die sind ein bisschen jünger als deine. Ich kann es total nachvollziehen. Es ist, das festzustellen, war das für dich auch nochmal persönlich ein neuer Entwicklungsschritt?
Auf jeden Fall. Mein Sohn ist ja zur Welt gekommen, als ich in Moskau war. Und dann kam ja auch noch kurze Zeit später Corona. Und das waren so zwei einschneidende Momente in meinem damaligen Fußballleben, wo ich gesagt habe, plus meine körperliche Beschaffenheit, ich höre auf. Also für mich hat es sich so richtig angefühlt, aufzuhören, auch frühzeitig aufzuhören. Ich hatte ja noch ein Jahr längeren Vertrag damals bei Lokomotiv, den ich auf meinen Wunsch dann aufgelöst habe, weil ich einfach gemerkt habe, dass das vielleicht nicht der richtige, also nicht mehr der Fußball ist, den ich gerade so wert, also den ich so geliebt habe, vor ausverkauftem Publikum, sondern war auf einmal keiner mehr im Stadion. Ich habe meinen Sohn zu der Zeit zu selten gesehen, weil wir uns mehr gegenseitig dann immer besucht haben, als dass meine Frau mit dem Kind dann da gewohnt hat, weil wir einfach nonstop unterwegs waren. Das wäre dann auch nicht gut gewesen. Es waren dann andere Sachen für mich persönlich einfach wichtiger. Und klar, vor allen Dingen, wenn du dann alleine in Russland sitzt, denkst du dir, was mache ich denn hier überhaupt? Ja. Meine Frau ist mit meinem Kind zu Hause und ich will nichts mehr als gerade da sein. Warum sitze ich jetzt hier alleine in meiner Wohnung?
Ja.
Warum?
Ja.
Und die Frage habe ich mir dann wirklich gestellt. Und ich sage, die anderen beiden Punkte kamen noch dazu. Und dann war es für mich ganz klar, ich möchte jetzt aufhören und sagen, das war's.
Weißt du, ich finde das auch im Grunde so wohltuend. Weil ich habe es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, jeder setzt sich Ziele im Leben, jeder möchte irgendwas erreichen, jeder hat auch irgendwie das Gefühl, wenn ich irgendwie das mache und hier und da und dann bin ich glücklich und so weiter. Und jetzt sitzt du hier vor uns, der eigentlich alles im Sport erreicht hat, was man erreichen kann. Aber am Ende der Karriere sitzt du trotzdem hier und sagst, die Zeit mit meinem Sohn, das ist das, was mich erfüllt und was mich glücklich macht.
Auf einer anderen Ebene. Also natürlich kann er nicht die sportlichen Erfolge. Also er weckt nicht die gleichen Gefühle, die ich im sportlichen Erfolg hatte oder in der Mannschaft, wenn wir zusammen sitzen in der Kabine und so. Das sind so schöne Momente, die werden für immer in meinem Herzen bleiben. Und das ist so schön, wenn man dann Siege zusammen feiert und jubelt und nachher auch Pokal hochhält und so. Das sind einmalige Gefühle, die ich absolut nicht missen möchte. Und das war immer das Schönste für mich, in einer Gruppe zu sein, also Dinge mit einer Gruppe zu erleben. Deshalb habe ich Fußball so geliebt, weil wir das immer mit so einem großen Gefüge gemacht haben. Die persönliche Beziehung zu meiner Frau oder auch zu meinen Kindern erfüllt mich natürlich auf einer ganz anderen Ebene, aber das ist so viel anders und so trotzdem so schön, dass ich einfach, dass ich davon mehr haben wollte, als immer nur sporadisch nach Besuchen und so. Und für mich war dann einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es besser zu gehen.
Aber trotzdem ist es auch so gleich. Ich möchte nämlich jetzt mal an der Stelle, jetzt sagt Fabi wieder, jetzt kommt hier wieder Dr. Knark, aber ich möchte eine Studie mal anführen in dem Moment.
Keine Folge ohne Studie.
Keine Folge ohne Studie, ich bin doch Dr. Knark, ja. Fabi. Es gibt eine ganz tolle oder eine ganz bekannte Harvard-Studie. Die ist deswegen so bekannt, weil es eine Langzeitstudie ist und eine extrem lange Langzeitstudie. Da haben Wissenschaftler der Uni Harvard über 80 Jahre lang 2000 Menschen aus drei Generationen begleitet und eigentlich so ihren Lebensweg und ihren Weg zum Glück begleitet. Die Studie heißt Harvard Study of Adult Development. Und da war eigentlich die Frage, die dahinterstehende Frage, wann sind Menschen glücklich oder wann haben sie die glücklichste Zeit ihres Lebens? Und am Ende, über diese 80 Jahre hinweg, ist rausgekommen, klar, natürlich finanzieller Erfolg, materielle Dinge und im Grunde auch ein stabiles materielles Umfeld sind eine Basis und sind nicht außer Acht zu lassen. Aber was die Menschen am Ende wirklich glücklich gemacht hat, waren soziale Beziehungen. Und das jetzt nicht nur partnerschaftliche Beziehungen, einfach auch Freunde, Familie. Und ich finde, wenn du jetzt beschreibst, was dich wirklich glücklich gemacht hat, ist es deine Familie, dein Sohn, aber auch in diesen größten sportlichen Erfolgen sagst du gerade wieder, eigentlich das Feiern mit der Mannschaft, die Kabine, das sind ja auch wieder soziale Beziehungen. Und am Ende ist es dann ja vielleicht das, was uns wirklich glücklich macht, die Beziehung zu anderen Menschen.
Würde ich hundertprozentig so unterschreiben. Ich bin auch eigentlich immer so durchs Leben gegangen, ich möchte andere Menschen so behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte. Also wenn ich selber nett behandelt werden möchte von anderen, muss ich auch nett sein zu anderen. So bin ich eigentlich immer durchs Leben gegangen und ich glaube, dass wahnsinnig viel Zwischenmenschliches einfach kreiert werden kann. Und das war mir immer wichtig und das merke ich auch jetzt, dass es total lebenserfüllend ist. Du hast es ja angesprochen, natürlich ist es hilfreich, wenn man keine finanziellen Sorgen hat und dadurch nicht krank wird, weil man irgendwie darüber nachdenken muss, ja, wie man die nächste Miete bezahlen muss und so. Das hilft auf jeden Fall und das gibt mir eine gewisse Ruhe, das stimmt. Aber das ist so schön, wenn man einfach schöne zwischenmenschliche Beziehungen hat zu der Familie, zu Freunden, zu seinen Kindern und das ist mir immer extrem wichtig und ich glaube, ich kann ganz gut im Hier und Jetzt leben. Also ich glaube, es ist nicht immer so gesund, nur in der Vergangenheit zu leben oder in der Zukunft zu leben, was Schlimmes passieren kann, sondern ich lebe eigentlich immer in dem Moment und versuche, den Moment so gut es geht zu genießen und das Schönste draus zu machen.
Schönes Schlusswort, aber so ganz wollen wir dich noch nicht entlassen. Ein paar Dinge haben wir uns noch auf die Fahne geschrieben, dass wir dich die fragen wollen. Also was mich persönlich erstmal interessiert, nagt's an dir, dass du auf Schalke, du hast vorhin gesagt, ewig lange Kapitän gewesen, 7 Jahre, glaube ich, alles für den Verein gegeben. Nagt's zumindest ein bisschen an dir, dass du nicht so dieses, ich hatte mein Abschiedsspiel auf der Alm. Das war toll.
Mhm. Ich war dabei.
Turit war dabei. Turit hat gezaubert, hat das Luftloch sieht man heute noch, dass sie geschlagen hat. So, ist das, triggert dich das noch, dass du das nicht hattest?
Schon, ein bisschen.
Schon, ne?
Ja. Da brauche ich kein Hehl draus machen. Ich hätte mir logischerweise einen anderen Abschied gewünscht, ja, so wie es gekommen ist. Fand ich persönlich nicht schön, auch Tschüss zu sagen gegenüber den Fans und so. Ich hatte dann zwar meine Ehrung nachher bei der Aufnahme zum Ehrenspielführer und so. Das war quasi irgendwie eine Form von Verabschiedung, wenn man so sagen möchte. Aber ich hätte mir natürlich einen anderen Abschied gewünscht, na ganz klar.
Also ich habe dich Paddel spielen sehen. Du kannst dich noch sehr flüssig bewegen. Diego hat ja jetzt gerade auch ein bisschen rückwirkend. Also die Tür für ein Abschiedsspiel, die ist ja...
Das Alter hätte ich noch.
Ist ja für beide Seiten nach wie vor auf. Du bist ja, kannst dich noch sehr gut und flüssig bewegen.
Ja, nur Fußball spiele ich zu selten. Da fehlt mir im Moment der Touch. Das
kriegen wir hin. Gehen wir noch mal ins Trainingslager.
Ja.
Ja, wie würdest du denn jetzt zurückblickend, du hast gesagt, du willst eigentlich gar nicht so in der Vergangenheit dich zu lange aufhalten, aber was war denn jetzt zurückblickend in deiner Karriere? War es schon der WM-Titel 2014 so das größte aller möglichen Highlights?
Ja, ohne Wenn und Aber, weil diese 6 Wochen einfach magisch waren. Ich glaube, da hat jeder Einzelne, der mit dabei war, auch wahnsinnig viel mit zu tun. Das ist natürlich der Gewinn nachher dieses Turniers gewesen, aber ich fand die Zeit persönlich einfach wahnsinnig schön. Wir hatten so viele tolle Momente, die wir da als Gemeinschaft erleben durften. Und das waren nicht nur Spieler, es war auch total besonders, was wir für eine Beziehung zu den Staff-Mitgliedern hatten, dass wir uns wirklich als eine große Einheit verstanden haben.
Mhm.
Und das habe ich so sehr gelebt und auch geliebt in dem Moment. Meine Familie war da. Meine Schwester und mein Bruder sind sogar mit so einem Tagesflieger rein und raus geflogen fürs Finale. Und das war einfach schön, dass ich alle Leute drumherum hatte oder viele Leute, die ich sehr gerne machte, um mich rum hatte und diese Zeit auch mit besonderen Spielern verbringen durfte plus sportlicher Erfolg. Deshalb würde ich das definitiv zum schönsten Moment meiner sportlichen Karriere beschreiben.
Mit den Vorzeichen natürlich, die wir am Anfang besprochen haben, die nicht ja so glücklich waren. Du hast es vorhin kurz angesprochen, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, weil wir ja doch auch hier im Podcast für gerade psychische Themen sensibilisieren wollen. Und du hast gesagt, du hast in dem Moment ja keine psychologische Betreuung in Anspruch genommen. Rückblickend betrachtet, auch mit der Erfahrung, die du vielleicht jetzt hast, würdest du es heute anders machen?
Ja, hätte ich anders gemacht. Ich glaube auch nicht, dass ich mir das damals als dass ich das als Schwäche gesehen habe, habe ich nicht damals, aber irgendwie habe ich das nicht als nötig empfunden, weil vielleicht das Problem nicht groß genug war in dem Moment.
Mhm.
Ich hätte es aber auf jeden Fall anders gemacht. Also wenn schon jemand da ist und ich mochte, und ich weiß, den Hans-Dieter Herrmann mochte ich immer sehr wertzuschätzen, weil ich ihn als sehr kompetenten und auch wahnsinnig netten Menschen kennengelernt habe, dem hätte ich mich einfach mehr öffnen sollen in dem Moment und einfach drüber reden müssen. Weil ich glaube, dass man, wenn man in die Kommunikation geht und wenn man sich austauscht, ganz viel lösen kann. Und das hätte ich definitiv machen sollen.
Das ist mir meine tolle Frage geklaut, die ich noch stellen wollte. Was der Benny von heute dem Benny von damals raten würde. Das ist
beantwortet.
Ja. Aber der Benny von heute kann dem Benny von damals ja auch was ganz anderes raten.
Rein sportlich gesehen hätte ich vielleicht früher den Sprung ins Ausland machen sollen. Also ich habe jede Sekunde geliebt, die ich auf Schalke gespielt habe, weil das, wie gesagt, mein Verein war und ich immer dem Traum nachgejagt bin, mit Schalke Deutscher Meister zu werden. Jetzt rückblickend, wenn man gewusst hätte, wie es kommt, hätte ich natürlich gesagt, ey, wähl deinen Zeitpunkt selber, wann du gehst, auf einem guten Level, da wo man noch mehr Möglichkeiten hatte, sich auch einen guten Verein auszusuchen und dann beißt du dich da fest und unterschreibst da einen Vertrag, du hast Zeit, du hast nicht dieses Jahr auf Probe gefühlt, wo man irgendwie eine Zahl von Spielen hinterherjagen muss, sondern du kannst dich langsam setteln, auch wenn der Druck natürlich da ist, aber das wäre ein anderes Ankommen gewesen. Das, was man persönlich aus dem Ausland mitnehmen kann, Sprache lernen kann, sich aber auch einfach behaupten muss, sich in anderen sozialen Umfelden zurechtfinden muss und so. Ich finde das total wertvoll und das hätte ich dem früheren Ich vielleicht gesagt, trau dich, mach das ruhig. Aber auch nur, wenn ich gewusst hätte, dass der Abschied so kommt, wie er gekommen ist.
Ja, klar.
Aber das tust du ja, also du behauptest dich ja gerade auch in anderen Berufsfeldern sehr erfolgreich, möchte ich mal behaupten. Ich höre dir sehr, sehr gerne zu, wenn du deinen Expertenjob wahrnimmst. Da sind wir uns ja alle drei irgendwo ähnlich, haben ja jetzt quasi auch die Seiten gewechselt und kommentieren jetzt das Geschehen.
Ich habe immer als Spieler gesagt, ich werde nie Experte. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber ich habe immer gesagt, ich will auf gar keinen Fall Experte werden. Gut, ich stehe jetzt meistens nicht unten am Tisch, aber zumindest kommentiere ich Fußballspiele
jetzt und es macht mir großen Spaß. Jetzt im wahrsten Sinne des Wortes zur Primetime.
Zur Primetime, ja.
Benni, welche Gipfel möchtest du denn noch erklimmen? Also was für Ziele hast du noch im Leben? Was möchtest du noch erleben?
Ich glaube, die Schwierigkeit, die gerade für professionelle Sportler und Sportlerinnen da ist, erstmal was zu finden, wo man wirklich gut drin ist und was einen wirklich erfüllt. Ich glaube, dem Ganzen habe ich mich ja auch so ein bisschen gewidmet, weil ich so ein kleines Event da auf die Beine gestellt habe, was genau der Frage nachgeht, weil ich das schon auch immer mitkriege, dass das viele Sportler dann auch irgendwie teilen das gleiche Schicksal. Ob das jetzt Fußballer sind, die dann vielleicht noch nicht ganz wissen, in welche Sparte sie reingehen möchten und sich grundlegende Fragen stellen, wie strukturiere ich meinen Tag, worin bin ich wirklich gut, weil alle haben 15, 20 Jahre nur Fußball gespielt oder auch andere Sportarten nachgeeifert. Das mache ich gerade oder organisiere ich gerade und das erfüllt mich total, das finde ich total spannend gerade, weil ich einfach auch sehe, wie groß dieser Need ist bei Sportlern und Sportlerinnen, da ihren eigenen Weg zu finden und finde ich gerade extrem spannend.
Hier möchte ich nur mal hinzufügen, Benni, das ist ja seine Art, sein Licht so ein bisschen unter den Scheffel zu stellen. Das ist kein kleines Event. Ich durfte beim ersten Mal Matchpoint-Event mit dabei sein. Ist nicht nur ein Need, wie du sagst, sondern also es war so wertvoll für mich persönlich auch einfach. Es ist nicht so einfach, nach der Karriere zu connecten, sich auszutauschen. Man denkt immer, das funktioniert alles ganz locker über Social Media und die Branche ist so klein. Nein, ist sie nicht. Es muss jemanden geben, der die Initiative ergreift und Leute zusammenbringt. Und du hast da einfach, das ist meine Meinung, einen sehr, sehr großen Mehrwert für viele Leute geschaffen. Also das
Vielen Dank.
Ist einfach.
Hör ich sehr gerne.
Ja.
Ich glaube auch, die schönste Bestätigung an dem Tag war, weil wir waren... Es waren ja nicht nur Fußballer da, es waren Hockey, Eishockey, Fechter oder Fechterinnen, Rennrad, Handball.
Fahrradfahrer.
Und Entschuldigung an Herrn Zabel.
Genau. Ja. Und es waren ganz unterschiedliche Judokas waren da. Es waren sehr unterschiedliche Leute da. Und das schönste Kompliment fand ich persönlich, dass keiner am Handy war.
Ja.
Also wir haben ja vorher dann Sport gemacht und dann auch ein bisschen was gegessen, Netzwerken und auch Vorträge und so. Und es gefühlt war den ganzen Tag kaum jemand am Handy und war abgelenkt. Weil jeder kennt das von uns, das ist jetzt ja auch gefühlt eine Ausnahme, wo wir einen konzentrierten Podcast machen, aber ansonsten guckt man irgendwie ein Fußballspiel und daddelt am Handy. Mhm. Man unterhält sich, man hat das Handy am Tisch und guckt mal drauf und beantwortet eben eine Nachricht und so. Und das hatte ich da nicht das Gefühl, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, dass alle voll da waren und alle voll den Moment genossen haben und das auch so wertschätzen und aufsaugen konnten, was sie da vorgefunden haben. Also dieses Netzwerk mit anderen Sportlern, wie geht's euch eigentlich, was macht ihr eigentlich oder wie handelt ihr gewisse Situationen, was sind eure Pläne? Das war auch das, was ich da eingangs erzählt habe. So, ey, ihr müsst, ich kann zwar was organisieren, aber am Ende müsst ihr die Hosen runterlassen und euch austauschen. Das kann ich nicht für euch übernehmen, sondern ihr müsst Hose runterlassen und sagen, das ist vielleicht mein Problem, an der Stelle stehe ich und wie hast du das gelöst? Also dieser Austausch untereinander halte ich für wahnsinnig wichtig. Und
total sinnvolle Sachen. Ich denke, du wirst ja auch mit deiner eigenen Vergangenheit, mit deinen Erlebnissen in der Karriere auch sehr viel mitgeben können, auch was du jetzt danach machst und auf die Beine gestellt hast. Also Respekt dafür. Und für heute, Benny, würde ich gerne Danke sagen, dass du dich hingesetzt hast, dich so geöffnet hast, so durch so viele Phasen deiner Karriere nochmal mit uns gegangen bist. Also können wir uns nur bei dir bedanken.
Danke euch,
hat Spaß gemacht. Spaß gemacht. Dankeschön für deine offene, ehrliche Art.
Gebe ich als Dank, gebe ich beim zweiten Matchpoint-Event mal bald ein Wässerchen aus.
Oh, wie nett. Also danke, Benny.
Vielen lieben Dank.
Gerne und danke euch.
In diesem Gespräch ging es um mehr als Fußball. Es ging um das, was oft im Schatten des großen Spiels steht, nämlich um Zweifel, Druck, Scham und auch Abschiede, die einfach wehtun. Natürlich war auch die Rede von Titeln, von Triumphen, von Pokalen, das auch völlig zu Recht, aber bei Benny eben immer im Kontext des Teams, nie als Bühne für sich selbst. Fabi und ich sind ehrlich gesagt ziemlich geflasht vom Teamplayer und vom Menschen Benedikt Höwedes. Und spätestens nach diesem Gespräch ist doch auch klar, warum Jogi Löw im Sommer 2014 Benny das Vertrauen geschenkt hat. Ein Spieler mit Haltung, mit Demut, mit Tugenden, die eben jede Mannschaft erfolgreicher macht. Und der Mensch Benny Höwedes, der löst einen millionenschweren Vertrag auf, um bei seiner Familie zu sein. Der blickt mit Ruhe und Zufriedenheit auf seine Karriere zurück, auch wenn sie hinten raus, zumindest von außen betrachtet, sportlich nicht mehr mit den großen Ereignissen gefüllt war. Aber Benny macht sie eben zu seinen ganz persönlichen Highlights, unabhängig von der öffentlichen Wahrnehmung. Neidenswert, oder? Nur im Abschied von Schalke merkt man, da sitzt noch was. Und ja, wir fragen uns auch, warum gab es eigentlich bisher kein Abschiedsspiel für jemanden, der diesen Verein so verkörpert und eine Generation in Gelsenkirchen geprägt hat? Was er heute am Fußball vermisst, ist nicht der Applaus, nicht die Bühne, sondern es ist die Kabine. Der Ort, an dem man wirklich Fußballer ist, wo Gemeinschaft entsteht. Und nebenbei, dieses Gefühl wird auch jeder Kreisliga-Kicker und jede Kreisliga-Kickerin bestätigen können. Diese Folge ist vielleicht auch eine Einladung an uns alle. Eine Einladung, über eigene Kämpfe nachzudenken, sich zu reflektieren, sich immer wieder ins Hier und Jetzt zu holen, sich auch in Zufriedenheit zu üben, ob mit oder ohne Haare, ob mit oder ohne WM-Titel auf der Visitenkarte. Guck mal auf deine Habenseite, auf deine funktionierenden Beziehungen, auf das, was du im Leben schon alles geschafft hast und vielleicht nicht immer nur auf das, was dir noch fehlt. Fabi und ich bleiben dran und wir freuen uns auf die nächste Folge. Benny Höwedes, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht. Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panikherz, ein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat. Ja. Sag, wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht. Blut und Schweiß.
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für 7 Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht.